Ja, schön mal wieder bei euch zu sein. Dafür haben wir heute den Matti in Krefeld. Ich finde das eine große Gnade, wie Gott uns geführt hat, auch mit diesem kleinen, feinen Netzwerk, das jetzt entstanden ist. Da geht das dann so hin und her. Manchmal ist der Vinod hier, manchmal ist er in Krefeld, meistens in Nettetal. Und manchmal bin ich auch in Nettetal und so. Es ist doch schön, dass wir dieses Netz hier ausgeworfen haben am Niederrhein, wo die Infrastruktur so schlecht ist. Wieso ist die Infrastruktur schlecht? Es gibt doch Krankenhäuser, es gibt doch Discounter zum Einkaufen, es gibt doch Schulen und Kindergärten. Ja, das ist wunderbar. Wir sind auch in einem guten, gesegneten Land, was das alles angeht. Aber geistlich gesehen sind wir Entwicklungsland. Es gibt viele Länder auf dieser Erde, da hast du alle paar Meter eine Kirche. Aber hier ist es dünn. Ja, wirklich dünn. Gut, da wollen wir nicht jammern, sondern wir freuen uns, dass Gott uns einfach gebraucht und dass wir erleben, dass viele da mitmachen, mit ihren Gebeten, mit ihren Spenden, mit ihren Begabungen, mit ihrer Zeit. Und so schauen wir mal, wie weit das Ganze sich noch entwickeln wird. Es gibt ja schon so die nächsten Orte, wo Leute sagen, könnt ihr nicht auch hier eine Gemeinde gründen? Und da müssen wir uns von Gott leiten lassen, dürfen uns da nicht übernehmen. Ja, aber Schritt für Schritt, so wie Gott führt. Meine Predigt heißt Jesus auf dem Prüfstand. Und ich glaube, das hört sich erstmal sehr merkwürdig an, oder? Jesus auf dem Prüfstand? Hä? Was ist denn das? Nun, die Jahreslosung, habt ihr die noch drauf? Wer weiß sie noch? Prüft alles und das Gute behaltet. Und damit haben wir uns ja auch Anfang des Jahres beschäftigt. Und irgendwie so da heraus kam so der Gedanke auch, den Punkt so der Prüfungen, alles auf dem Prüfstand, irgendwo haben wir so als Älteste von Gott gehört, uns da auch noch mal mehr rein zu vertiefen, zumindest die Krefelder Ältesten. Und da haben wir dann jetzt diesen Monat eine Predigtreihe zu diesem Thema. Und ihr habt jetzt hier das Vorrecht, diese Predigt zu hören. Die wird es nämlich auch bald in Krefeld geben von mir. Aber irgendwo hatte ich so den Eindruck, also ich bin da immer sehr selbstkritisch. Herr, willst du das Wort auch hier und so? Ich will ja nicht faul sein. Ich mache ja auch gern, arbeite auch gern Predigten aus. Aber ich hatte so das Empfinden, doch das soll hier stattfinden und das wird auch nächste Woche in Krefeld die Predigt sein. Gut, wir starten mal rein, Matthäus 4. Da haben wir nämlich das erste Mal, dass Jesus extrem auf dem Prüfstand ist. Er hat das ein paar Mal im Leben gehabt. Das hier war eine extreme Prüfung. Und dann, ich würde mal sagen, Garten Gethsemane war wahrscheinlich die allerschwerste Prüfung. Und dann kam das Kreuz mit auch einigen Prüfungen drin. Aber ich glaube, Gethsemane war so der Durchbruch. Als er die Prüfung bestanden hat, war er auch bereit dann für das, was kurz drauf geschah. Mit der Gefangennahme und der Folterung und dem Kreuz und so. Aber interessanterweise haben wir hier am Anfang seines öffentlichen Wirkens auch eine ganz starke Prüfungssituation. Und meine Absicht mit dieser Predigt ist, dass wir auf der einen Seite nochmal in tiefe Anbetung gegenüber Jesus kommen, weil das, was er da durchgemacht hat, hat er ja nicht gemacht an sich so für sich, sondern das hat er in allererster Linie für uns gemacht. Er hätte in der Herrlichkeit bleiben können. Es war alles bestens bei ihm. Aber er ist diesen Weg gegangen für uns. Matthäus 4, ab Vers 1. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Kurz nochmal dieses Danach. Was war davor? Die Taufe. Genau, Jesus wurde getauft. Was hat er bei dieser Taufe gehört vom Himmel? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also eigentlich top, oder? Also so richtig gut. So richtig gut. Er wurde getauft und dann hört er, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Also das ist meine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn was jetzt 40 Tage lang geschah, war nicht das, was wir oft mit Liebe bezeichnen. Wir bezeichnen ja oft Dinge mit Liebe so, dass es sich alles wohl anfühlt. So. Dass du mich lieb und dann ist alles schön nett und kuschelig und schön und die Wünsche werden erfüllt und so. Aber das war schon krass hier. Ich weiß nicht, wie Jesus selber das so empfunden hat. Geliebter Sohn, okay, auf geht's in die Wüste. Die Wüste da in Israel, muss man sich so vorstellen, ist nicht Wüste Sahara. Es ist nicht nur alles nur Sand. Es ist mehr so eine Steinwüste, aber es ist auf jeden Fall ein ödes Gebiet, wo man alleine ist. Es ist auch Skorpione und so und Schlangen. Also nicht schön und natürlich nichts zu essen und so. Und er wurde also vom Heiligen Geist dahin geführt. Das war also jetzt keine Panne oder so. Er hat sich nicht verlaufen, sondern das war der Plan Gottes, jetzt in diese Situation zu geraten. Und er hat 40 Tage, heißt es hier in Vers 2, 40 Tage und Nächte gefastet. Also nichts gegessen. Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass er was getrunken hat, aber das steht hier nicht. Aber er hat nichts gegessen. Und dann, das finde ich immer ein bisschen lustig, und dann war er sehr hungrig. Ich musste neulich mal einen Tag nichts essen. Da war ich schon sehr hungrig. So, er war richtig hungrig. Also der war richtig, wir haben ja gerade gehört, Brot gibt ja auch Kraft. Also der hat nicht mehr viel Kraft gehabt in seinem Körper. Da war schon richtig schwach. So, und jetzt diese Prüfung, Jesus auf dem Prüfstand. Jetzt gibt es drei Überprüfungen seines, ja, was soll man sagen, seines Charakters, seines Willens, seiner Einstellung, seines Gottvertrauens. All diese Dinge kommen jetzt auf den Prüfstand. Der Versucher trat an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, okay, hat er ja gerade gehört, du bist mein geliebter Sohn, okay, und jetzt kommt es auf den Prüfstand, okay. Also vielleicht mal direkt so ein bisschen, was hat das eigentlich mit uns heute zu tun? Nun, auch wir kommen manchmal auf den Prüfstand. Auch wir als gläubige Menschen gehen durch Phasen, die nicht einfach sind. Wir nennen das ja auch Wüstenzeiten, Jesus hier in der Wüste. Und manchmal fragen wir uns dann, ja, hat Gott uns noch lieb oder was soll das überhaupt? Gott ist doch gut und jetzt habe ich hier so eine schwere Zeit. So, das ist ein bisschen, um das mal zu verbinden mit unserem Leben hier. Das ist eine schwere Zeit für Jesus. Und wir haben eben gehört, Römer 8, Vers 28, dass denen, die gläubig sind, alles zum Guten mitwirken muss. Oder alles zum Besten dienen, es kommt auf die Übersetzung an. Aber das bedeutet ja eben auch nicht, ja, denen, die Gott lieben, denen geht es immer nur gut. Sondern dieser Vers ist ja gerade in diesem Kontext, wenn es schwer ist. Und wenn es schwer ist, vielleicht eine Krankheitsphase, die länger ist, als wir dachten. Vielleicht ein schwerer Konflikt mit einem Menschen, den wir lieb haben. Vielleicht droht der Arbeitsplatzverlust oder man hat große Finanzprobleme, weil jetzt das Auto noch kaputt gegangen und wie soll ich jetzt an ein neues Auto kommen? Oder. Es gibt natürlich genug Herausforderungen, die uns auch so in unserem Leben begegnen. Und dann als junger Christ fragt man sich vielleicht, ja, aber ich bin noch Kind Gottes und Gott hat mich doch lieb. Was soll das denn jetzt? Aber Römer 8 sagt, dass da etwas mit uns geschieht, was uns zum Guten mitwirkt, was uns zum Besten dient. Ja, was kann das denn sein? Das ist doch furchtbar, wenn ich so eine Krankheitsdiagnose habe und jetzt erstmal Ängste habe. Das ist doch furchtbar. Wieso soll mir das denn zum Besten dienen? Ja, nun, warum führt das zum Besten? Es geht um unsere Charakterentwicklung und es geht um unser Gottvertrauen. Und das sind so Themen, das sind nicht so die netten, großen Halleluja-Themen, ja, aber ganz wichtige Themen, weil Gott uns entwickeln möchte, weil er uns Jesus immer ähnlicher machen möchte und weil wir einen Vater im Himmel haben, der uns nicht verwöhnt. Er mag es, uns Geschenke zu machen und er mag es, wenn es uns gut geht. Er ist der perfekte Vater, aber er möchte auch, dass wir uns entwickeln. Und so wie selbst schon irdische Väter und Mütter den Kindern nicht alles geben, was sie wollen, dann würden die ganz schnell Zuckerjunkies und was nicht noch alles überhaupt nicht lebenstüchtig sein, wenn man denen alles gibt, was sie wollen, so gibt es halt auch mal schwere Zeiten und Kinder verstehen ihre Eltern manchmal nicht. Ich will aber jetzt was, wieso kriege ich das Süße jetzt nicht? Ne? Und wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, sind das andere Themen, aber die Eltern machen das, weil sie wollen, dass sich das Kind gut entwickelt. Und Gott macht das mit uns auch. Und da gehen wir manchmal durch schwere Zeiten und fragen uns, was soll das alles? Nun, Jesus ist also jetzt hier sehr, sehr hungrig. Der Versucher, also der Teufel, kommt, keine Ahnung wie, Gedanke, der kam oder mehr, visuell, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall kam dieser Gedanke. Und was der Teufel ja gerne macht, ist ja, in Frage zu stellen, was Gott sagt. Das ist so eine seiner Strategien. Er stellt in Frage, was Gott gesagt hat. Es war schon im Garten Eden so. Ne? Hat Gott wirklich gesagt? So, das ist so seine Strategie. Und was möchte er am allerliebsten? Immer, er möchte uns aus dem Vertrauensverhältnis zum himmlischen Vater rauskriegen. Ja? Er möchte, dass wir nicht Gott vertrauen. Das ist eine seiner Hauptziele überhaupt. Er möchte, dass Menschen nicht Gott vertrauen. Ja, da tut er ganz viel für. Und wenn wir jetzt schon Kinder Gottes sind, dann rüttelt er da dran. Und es wird zugelassen von Gott. Das ist nämlich interessant hier. Es war ja nicht so, ja, der Teufel sagt sich, ich werde jetzt mal Jesus hier durchschütteln. Nein, nein, Jesus wurde vom Heiligen Geist geführt. Und das war von Gott zugelassen, diese Prüfungszeit. Das ist ganz wichtig. Deswegen steht das hier so mit dem Heiligen Geist am Anfang. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jetzt stellt euch mal vor, total hungrig. Also richtig hungrig. Vielleicht schon so ein bisschen, kennt ihr das? Also wenn ich mal nicht esse eine Zeit, dann werde ich so ein bisschen klapprig. Kennt ihr das? Dann ist man so, oh, so richtig körperlich so schwach. Ich finde das total furchtbar dann. So, und das war bei Jesus bestimmt so. 40 Tage ein menschlicher Körper, der nichts zu essen hat. Und er war ja ganz Mensch geworden übrigens. Ne? Nicht, dass man jetzt denkt, aber ist doch Superman, ja, ist doch wie Superman, ist doch der Sohn Gottes. Ja, ist der Sohn Gottes, aber er hat sich ja dieser Gottheit entledigt, wie es in meinem Philipperbrief heißt. Er hat sich da entäußert. Er war schon ganz Mensch mit allen Gefühlen, mit einem Körper, der schwach ist. So war das zu seiner Erdenzeit. Dass diese Steine hier zu Brot werden. Boah. Also ich kann mir vorstellen, das war ein Kampf für Jesus. Wir lesen das so hier und wir wissen, es ist gut ausgegangen. Und es ist doch Jesus, ist doch klar, kein Problem für ihn. Das war eine echte Versuchung. Das war eine harte Prüfung für ihn. So schwach, so klapprig, total hungrig. Das heißt, manche sagen, Hunger hat man dann irgendwann nicht mehr. Kann auch sein, aber auf jeden Fall ganz klapprig und schwach. Und jetzt sieht er da so einen Stein und der Teufel malt ihm ein richtig schönes Bild. Du bist doch Gottes Sohn. Sprich, mach ein Wunder. Und dieser Stein verwandelt sich zu so einem ganz leckeren Brot, so frisch aus dem Ofen und duftet. Und dann kannst du das essen und so. Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, und jetzt zitiert er die Bibel, das Alte Testament, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also, er kontert hier diesen versuchlichen Gedanken mit einem Wort Gottes. Ist aber nicht das Einzige, womit er hier kontert, denn übrigens, der Teufel benutzt auch Worte Gottes. Gerade auch in dieser Versuchungsgeschichte. Das kommt gleich noch. So, man kann auch das Wort Gottes benutzen und es ist nicht im Sinne Gottes. Interessant, oder? Man kann das Wort Gottes benutzen und es ist nicht im Sinne Gottes. Was meine ich damit? Gerade diese Versuchungsgeschichte macht so deutlich, der Clou, der Hauptunterschied zwischen dem, wie Jesus das Wort Gottes benutzt und wie der Teufel das Wort Gottes benutzt, ist, dass Jesus das Wort Gottes so benutzt, dass es innerhalb des Vertrauensverhältnisses zu seinem Vater ist. Mit einer Ehrfurcht und einer Gottesfurcht benutzt er das Wort Gottes. Und dann ist es gut und dann ist es richtig. Und er will sich einfach nicht herausbringen lassen aus der Ehrfurcht vor seinem himmlischen Vater. Er sagt an dieser Stelle, was ich brauche, ist das Wort Gottes. Das Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Das, was der himmlische Vater mir sagt, das ist für mich das Allerwichtigste. Nicht ein Bibelvers aus dem Zusammenhang gerissen, womit ich unabhängig von Gott mache, was ich will. Versteht ihr? Das ist die Versuchung hier. Der Teufel möchte ihn aus dem Willen Gottes rauskicken. Er möchte, dass Jesus nicht mehr seinem himmlischen Vater vertraut, sondern dass er seine eigenen Wege geht. Und dass er aber eben Wunder macht und er macht, was er will. Versteht ihr? Das ist die Hauptversuchung hier. Und Jesus lässt sich hier nicht rausbringen. Er hat gehört, er ist der geliebte Sohn vom Vater und er sagt sich, okay, es ist gerade total hart. Wie gerne würde ich jetzt das zu Brot machen und essen. Aber ich werde Gott vertrauen. Ich werde meinem Vater vertrauen. Ich werde sagen und tun, was er sagt. Und ich werde im Timing Gottes bleiben. Ich werde in dem Zeitablauf mit meinem Vater bleiben, so wie er das für mich geplant hat. Er wusste, dass der Vater ihn versorgen wird, auch mit Brot, auch mit lecker Essen. Er wusste aber, das ist nicht der Zeitpunkt hier. Er hatte da keinen Frieden mit Gott. Und was hier passiert, ist fundamental für sein ganzes Leben und bis hin nachher, dass er überhaupt das Erlösungswerk am Kreuz für uns vollbringen konnte. Denn was er hier gerade lernt, ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Im Willen des Vaters zu bleiben, dem Vater zu vertrauen und selbstbeherrscht zu leben. Das lernt er hier gerade fundamental am Anfang seines öffentlichen Dienstes. Und das war extrem wichtig. Das ist eines der Fundamente seines Weges, um am Ende sogar bis ans Kreuz zu gehen. Es war nicht die einzige Versuchung. Aber hier wird etwas gelernt. Hat Jesus was gelernt? Kann man das sagen? Das war der Sohn Gottes. Ja, er war der Sohn Gottes, aber er hat sich der Gottheit entledigt. Er ist als Kind aufgewachsen. Er hat viel gelernt in seinem Leben. Die Tora gelernt und so weiter. Er hat gelernt. Und er lernte Gehorsam. Wie Gehorsam? Er hat sich in Gehorsam eingeübt. Auch das musste er lernen. Er hat all das durchgemacht, damit er uns verstehen kann. Damit er mit uns mitfühlen kann. Der Hebräerbrief entfaltet das sehr schön. Er lernte Gehorsam an dem, was er litt. Hier ist eine Situation. Er blieb gehorsam. Er sagte, ich werde leckeres Brot essen, wenn der Vater mir das gibt. Aber ich werde nicht eigenmächtig mit Unfrieden gegenüber meinem Vater jetzt mir hier was reinschaufeln. Sondern jetzt ist die Zeit, selbstbeherrscht zu sein. Und ist hier vielleicht auch ein Punkt für uns? Ist hier vielleicht was drin sogar auch für uns? Ich würde sagen, ja. Wir leben ja in dieser Generation jetzt. Also auch, weil wir es können. Du hast Hunger, du kannst ganz schnell was essen. Du hast Durst, du kannst ganz schnell was trinken. Du brauchst Entertainment, du kannst sofort irgendwas gucken. Wir sind die Generation jetzt, das war nicht immer so. Ja, die Generation, die so langsam ausstirbt, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, die haben ganz andere Dinge erlebt. Die mussten auf viele Dinge warten. Da hat man gespart, um sich was zu kaufen. Da gab es nicht mal eben Kredit. Nein, da hat man gespart, bis man sich was gekauft hat. Da hat man nicht immer essen können, was man wollte. Da konnte man sich nicht Pizza bestellen. Das waren ganz andere Zeiten. Wir sind in einer Zeit jetzt. Ich habe ein Bedürfnis jetzt. Und ich glaube, daher rührt auch viele Probleme, die es in unserer Gesellschaft gibt. Weil Selbstbeherrschung, was ist das überhaupt für ein Wort? Hä, was ist das denn? Brauche ich das? Muss ich das? Müssen wir ja kaum. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir Jesus nachfolgen, ist es eigentlich sehr gut, wenn wir auch Selbstbeherrschung lernen. Wie lernt man das? Nun, in den Situationen, wo man jetzt was haben will, aber sagt jetzt nicht. Das ist manchmal hart. Aber dadurch wird Charakter entwickelt. Dadurch bleibt man übrigens frei. Denn wenn man das gar nicht lernt und man rutscht so da rein, ich möchte jetzt ein Glas Wein, ich möchte heute Abend ein Glas Wein. Ja, warum auch nicht? Ist ja nicht Sünde, oder? Habe ich auch direkt da. Oder, ah nee, habe ich gar nicht da. Lass ich mal eben kommen. Oder ich gehe mal eben in den Laden. Es geht immer alles sofort und jetzt. Und am nächsten Abend denke ich, ich möchte ein Glas Wein. Und am nächsten Abend denke ich, ich möchte zwei Gläser Wein. Ja. Und ist das Sünde? Na, ich würde nicht sagen, dass das jetzt per se sofort alles Sünde ist. Aber was ich aufzeigen möchte, ist, wenn man nie lernt, mal Nein zu sagen oder zu stoppen, wird man irgendwann abhängig. Vielleicht von Alkohol. Vielleicht von Online-Shopping. Vielleicht von Chatten ohne Ende. Vielleicht von Pornografie. Ja? Und davon ist unsere Gesellschaft voll. Wir haben so viele Menschen, die abhängig sind. Und das ist das Gegenteil von Freiheit übrigens. Deswegen ist Selbstbeherrschung etwas sehr Wertvolles. Das zu entwickeln, Selbstbeherrschung zu entwickeln, ist sehr wertvoll, weil dann bin ich frei. Dann entscheide ich und ich sage, heute Abend werde ich ein Glas Wein trinken. Aber morgen Abend werde ich dann vielleicht sagen, nein, ich habe gestern schon Wein getrunken. Ich will nicht jeden Tag Wein trinken. Das ist nicht gut. Irgendwie, das geht schon so in eine falsche Richtung. Also handhab das, wie du denkst. Aber der Punkt ist jetzt nicht so sehr, wie viel Wein trinkst, sondern ich hoffe, du kriegst den Punkt, es geht um Selbstbeherrschung. Jesus hat hier Selbstbeherrschung ausgeübt. Er blieb in dem Vertrauen zu seinem Vater. Er wusste, ich werde richtig lecker essen, der Zeitpunkt kommt, aber der ist nicht jetzt. Weil jetzt bin ich vom Heiligen Geist geführt in diese Prüfungssituation und jetzt werde ich standhaft bleiben und ich werde mich nähren vom Worte Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus in der Situation sich richtig nochmal erinnert hat. Der Vater hat gesagt, ich bin sein geliebter Sohn. Ach, das ist schön. Und er hat seine Seele damit genährt. Er hat seinen Geist damit genährt. Ich bin geliebt vom Vater. Ja, ich habe jetzt gerade total Hunger, aber ich liebe den Vater und ich liebe den mehr als den kurzfristigen Genuss, den ich jetzt haben könnte mit diesem Wunder und dann habe ich direkt Brot und ich esse das. Nein, ich will das nicht. Ich habe da jetzt keinen Frieden, das zu tun. Ich glaube, der Vater will das jetzt nicht und deswegen mache ich das jetzt nicht. Wäre das nicht vielleicht ein guter Satz für uns mitzunehmen in unsere Praxis? Dass wir alle mal gucken, wenn es um das, ich will das jetzt sofort, dass wir einfach mal sagen, Heiliger Geist, trainiere mich. Ich möchte frei sein und frei bleiben. Und das geht nur, wenn ich mich auch selbst beherrschen kann. Hilf mir dabei. Ich sage heute Abend Nein dazu. Ist ein bisschen hart, aber spätestens morgen werde ich mich richtig freuen darüber. Ich bin frei. Ich kann wählen. Ja, ich kann jetzt mal einkaufen gehen und mich freuen, dass der Vater mir gönnt, dass ich mir diese schöne Jacke jetzt kaufen kann. Aber ich werde nicht einfach andauernd immer einkaufen, nachher noch auf Schulden oder so. Oh nein, Schulden machen unfrei. Schulden sind gar nicht gut. Also übe ich Selbstbeherrschung und kaufe nicht immer direkt alles, wo ich gerade jetzt Bock zu habe. Gibt es auch viele Menschen, die da Probleme mit haben, ja? Die sich überschuldet haben. Sondern danke, Vater, du gibst mir, was ich brauche und du gönnst mir auch was. Und ich kann aber jetzt auch mal Nein sagen. Nun, wir kommen mal zu unserem nächsten Text. Den habt ihr da schon. Ja, genau, ich habe ja die Folien ein bisschen anders. Vers 5, ne? Daraufhin, also der Teufel hat ihn versucht rauszubringen aus der Liebesbeziehung zu seinem Vater, zu dem himmlischen Vater. Und jetzt hat nicht geklappt, nächste Attacke, nächste Prüfung vom Teufel. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, also das ist immer dieses Ding, er sagt so, wenn das doch so ist, dann kannst du doch, ja, dann kannst du doch komplett alleine autonom hier machen, was du willst, oder? Da musst du doch nicht gucken, was dein Vater will. Ja, das ist immer dieser Punkt. Der Teufel will ihn da rauskicken, ja? Und es ist interessant, eigentlich versucht der Teufel ihn genau an der Ursünde, die passierte bei Adam und Eva. Da hat der Teufel es nämlich geschafft, Adam und Eva aus der Liebes- und Vertrauensbeziehung zum Vater rauszukicken. Er hat ein falsches Bild von Gott gemalt, Gott ist eigentlich geizig und er will nicht, euch gar nicht wirklich alles geben und macht euer Leben eng und so weiter. Gibt es ja bis heute diese Gottesbilder, was total falsch war. Aber damit hat der Teufel es geschafft, dass Eva und dann auch Adam diese Frucht, vielleicht ein Apfel, aber eine Frucht nahm. Das war das Einzige, was sie nicht sollten. Das war das Einzige, wo der Vater gesagt hat, ich möchte, dass ihr mich freiwillig lieb habt und deswegen gibt es hier eine Sache, dann lasst das mal sein, okay? Ihr habt alles, ihr habt die Fülle, aber das bitte nicht. Und der Teufel hat sie da an der Nase rumgeführt und sie haben letztlich entschieden, ja gut, Gott will das nicht, aber es ist nicht so wichtig, ich will das jetzt, ich mache das jetzt. Raus aus der Beziehung mit Gott, Misstrauen, Ungehorsam, Autonomie, Unabhängigkeit von Gott. Und hier will der Teufel wieder genau dasselbe. Er will Jesus rausziehen aus der Vertrauensbeziehung zu seinem himmlischen Vater. Das ist bei allen drei Versuchungen dasselbe. Und Jesus bleibt standhaft. Das, was wir hier lesen, ist fundamental extremst wichtig für uns alle. Denn wäre Jesus ausgestiegen aus der himmlischen Vaterbeziehung, hätte er uns nicht mehr erlösen können. Das kann ich jetzt nicht tiefer hier entfalten aus Zeitgründen, aber dann hätten wir keinen Erlöser, hätten wir keinen Retter. Jesus blieb ohne Sünde. Er blieb im Glauben an Gott, seinen Vater. Er blieb gehorsam, er blieb treu. Das ist die Voraussetzung, um das sündlose Opfer zu sein, was unsere Sünden abträgt. So, das war hier fundamental. Wenn hier der Teufel gewonnen hätte, säßen wir alle heute nicht hier. Dann wäre diese Welt für immer verloren. Aber Jesus blieb standhaft. So, was ist das hier für eine Versuchung? Tempeldach, wenn du Gottes Sohn bist, stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, jetzt zitiert der Teufel die Bibel, ja, aber das ist nicht aus Liebe zu Gott, sondern das Gegenteil. Ne? Er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Interessantes Szenario, Tempeldach, Jesus steht da oben, also so im Geist, ich weiß nicht ganz genau, wie diese Versuchung, ob die sich einfach in Gedanken abgespielt hat oder das so visionär war, auf jeden Fall war es eine echte Versuchung für Jesus. Jesus, komm, du bist doch Gottes Sohn, komm, jetzt bist du mal Superman, einer mit Superkräften, okay? Stehst da oben auf dem Tempel, da sind auch immer ganz viele Menschen da, ja? Und dann machst du so wie Superman, du springst herunter und segelst noch so ein bisschen und dann wupp, stellst du dich auf deine Beine und die Leute werden dich bewundern. Wow, ja, was für eine Show. Cool. Ja. Das war die Versuchung hier. Um das vielleicht mal für uns runterzubrechen, weil ich glaube, die allermeisten von uns würden sagen, wäre jetzt für mich keine Versuchung, habe ich eh keine Lust drauf, oder? Aber was ist hier der Punkt? Der Punkt ist Anerkennung von Menschen, um das mal in unser Leben zu bringen. Anerkennung von Menschen. Von Menschen gelobt zu werden. Ja? Von Menschen gesehen zu werden. Geehrt zu werden. Es ist übrigens ein tiefes Bedürfnis, das wir alle haben. Müssen wir uns auch nicht für schämen, das ist nicht falsch. Nur, auch das kann auf schiefen Bahnen ablaufen. Und das ist, warum manche Menschen Dinge machen, wo ich denke, warum machen die das? Was? Gehen ins Dschungelcamp oder zeigen Sachen von sich oder erzählen Sachen von sich im Internet, auf YouTube oder in RTL, in irgendwelchen Shows. Ich denke, warum machen die das? Das ist ja unglaublich. Eine ganz tiefe Sehnsucht bei diesen Menschen ist Anerkennung. Sie wollen von Menschen anerkannt, sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen gelobt werden, sie wollen Anerkennung haben. Und hallo, da möchte ich mal sagen, so wenig ich das verstehe, aber dass ich Anerkennung haben möchte für mich, gesehen werden möchte, auch gern gelobt werden möchte, bin ich völlig dabei. Möchte ich auch. Möchtest du es auch? Anerkennung. Das wäre da passiert. Anerkennung. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus widersteht hier der Versuchung, Anerkennung, Applaus von Menschen zu kriegen. Und es war auch fundamental wichtig für ihn, das zu lernen. Und es ist gut für uns, wenn wir nicht abhängig sind von der Anerkennung von anderen Menschen. Wenn wir nicht diesen Applaus von anderen brauchen oder andauernd Lob von anderen. Hier geht es auch wieder ein bisschen um Selbstbeherrschung, aber auf einem ganz anderen Bereich. Eben war das mit, ich brauche jetzt mein Vergnügen, ich habe jetzt Appetit auf irgendwas essen, trinken, Sex, irgendwie was, das muss jetzt sofort befriedigt werden. Das war die erste Versuchung. Hier geht es um die Anerkennung von Menschen. Und Jesus widersteht dem. Letztlich, was er hier wiederum sagt, ist, mein Vater im Himmel, der erkennt mich an. Von dem habe ich Anerkennung, von dem habe ich Wertschätzung. Der hat zu mir gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Daran hat er sich festgemacht. Er hat gesagt, das genügt mir. Ich werde das jetzt nicht machen, in erster Linie, weil mein Vater das nicht will. Ja? Hätte der Vater gesagt, hör mal, heute darfst du mal so ein Wunder machen, du darfst mal hier schön Superman spielen, dann wäre das sogar okay gewesen. Ja? Aber das war gar nicht der Plan Gottes für ihn. Und was Jesus hier lernt, ist wiederum fundamental. Er bleibt unabhängig von dem Applaus von Menschen. Unabhängig davon. Ihm reicht es, ich sage jetzt mal Applaus, also Anerkennung von seinem himmlischen Vater zu haben. Das war fundamental für ihn. Denn wenn wir als Menschen, und ich kenne das von mir auch, danach haschen, Leute müssen mich gut finden, Leute müssen mich loben, ich brauche Anerkennung, Wertschätzung von Menschen, werden wir auch unfrei. Das ist eine andere Unfreiheit als die erste, aber es macht auch unfrei. Und vor allen Dingen, es passiert ja auch, dass Menschen uns kritisieren. Manchmal auch berechtigt, ja. Manchmal auch sogar berechtigt und konstruktiv, dann ist es richtig gut, da können wir was lernen. Dann können wir uns weiterentwickeln. Manchmal auch unberechtigt, aber Jesus hat gelernt, und hier war eine harte Prüfung für ihn, ich mache mich nicht abhängig von dem Lob von Menschen und ich mache mich nicht abhängig von der Kritik von Menschen. Und das war fundamental wichtig für seinen ganzen weiteren Weg. Es war öfter so, dass Leute von ihm Wunder gefordert haben. Mach doch mal ein Wunder für uns. Das hätte auch Anerkennung gebracht. Jesus Christ Superstar. Aber Jesus ist den Weg nicht gegangen. Er ist den Weg gegangen zu tun, was der Vater ihm sagt. Und manchmal hat er Wunder getan. Und dann wurde er gelobt und wow, und ja, dann war er, die Leute sind hingeströmt zu ihm. Da müssen wir sein, wo Jesus ist. Das war vielleicht auch cool. Aber er hat es nie gemacht, um sich selber groß zu machen. Er blieb immer in der Abhängigkeit und in der Liebe des Vaters. Und hallo, ist das vielleicht auch was für uns? Gibt es vielleicht etwas, wo du verletzt bist, weil Menschen dich nicht anerkannt haben? Weil Menschen dich nicht wertgeschätzt haben? Und das kann richtig wehtun. Aber wie wäre das, wenn du das mal aus der Perspektive dieses Textes siehst und sagst, okay, vielleicht ist es sogar unfair. Andere sind gelobt worden, ich nicht. Ich habe doch auch mich richtig angestrengt. Die anderen sind geehrt worden, ich nicht. Dieser Text lädt uns ein, zu sagen, kannst du das vielleicht akzeptieren als einen Prüfstand, den Gott zugelassen hat, um dich tiefer zu verwurzeln in der Liebe des Vaters und damit du nicht abhängig bist davon, ob Menschen dir Anerkennung geben. Menschen, das ist immer wackelig. Manchmal kommt das, manchmal nicht. Ist das nicht cool, auch an dieser Stelle frei zu sein vom Lob von Menschen? Und vielleicht auch frei zu sein dann von der Kritik von Menschen, die uns zerstört, dass es uns einfach nicht zerstört, weil wir sagen, der Vater sagt zu mir, ich bin sein geliebtes Kind, denn das gilt auch für uns. Das sagt er auch zu uns. Wir sind auch seine geliebten Kinder. Und Wüstenzeiten, Herausforderungen bedeuten, dass Gott es vielleicht sogar zugelassen hat, dass man uns nicht die Wertschätzung gegeben hat, die eigentlich sogar richtig gewesen wäre, damit wir frei bleiben und in der Liebe des Vaters leben und nicht abhängig werden von der Meinung von Menschen, zum Guten wie zum Schlechten. Ich glaube, das steckt dahinter. Und da haben wir dann noch etwas, was uns segnen kann von diesem Text her. Das ist mir wichtig. Ne? Jesus auf dem Prüfstand, aber was hat das denn mit uns heute zu tun? Ich will noch ganz kurz auf die dritte Sache kommen. Ich weiß gar nicht, gar kein Timing hier. Zeit ist wahrscheinlich rum, oder? Wir machen noch das dritte und dann schließen wir das mit Gebet ab. Das muss bei diesem Text sein, es sind drei Versuchungen. Gut. Vers 8. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, das heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab. Und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Na, das ist auch so herrlich, oder? Keine Ahnung, wie das genau war. Ich muss so an Elia denken. Da gab es so eine Situation, wo Elia auch in der Wüste war. Ja? Und er hatte so was wie ein Burnout. Und dann kam Engel und dann hat er so eine Pizza auf dem heißen Stein gekriegt. Ne? Könnt ihr mal versuchen nachzulesen. Aber ich weiß nicht, ob das hier ähnlich war. Die Engel dienten ihm. Ich meine, vielleicht gab es dann Brot zu essen, leckeres Brot, vielleicht, ja. Wie auch immer das war, aber wir sehen ja, also Gott der Vater, wenn wir in Prüfungszeiten sind, die haben immer ein Ende. Ja, die haben immer ein Ende. Das geht nicht ewig. Für jeden, der gerade in einer Prüfungszeit ist, es wird ein Ende haben und es wird ein gutes Ende haben. Mach weiter, halt durch. Liebe den Vater im Himmel, bleib dran, vertrau ihm, wirf deine Sorgen auf ihn, bete. Und geh da durch und du wirst vielleicht mehr Freiheit haben, als du vorher hattest, weil du einen Kampf bestanden hast. Ja, was ist die dritte Versuchung? Ich kann es mal so, das habe ich geklaut von einer Pastorin aus Berlin, die hat das hier genannt Appetit, Anerkennung und Autorität. Die drei Versuchungen, genau, hier steht es auch. Appetit, das war die erste Versuchung, Appetit, ich will immer jetzt hier sofort alles. Nein, 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 Selbstbeherrschung. Ja, und dann genießen, wenn es dran ist und dass man frei bleibt. Anerkennung, nicht abhängig sein von der Anerkennung von Menschen, ja, sondern frei bleiben oder frei werden, wenn das ein starkes Thema ist. Autorität ist hier diese dritte Versuchung. Der Teufel sagt, hör mal, du bist der König hier über alles. War das eine Versuchung? Ja, vielleicht schon. Ich meine, Jesus an der Stelle schon Herr der Welt zu sein, und die vielen Probleme dieser Welt zu lösen, von dieser Autoritätsperson, Position her, wäre doch cool. Das Interessante an dieser Stelle ist, Jesus kriegt es ja am Ende. Ja? Aber er kriegt es vom Timing Gottes her, von seinem himmlischen Vater, zu dem Zeitpunkt, wo es dran ist. Nämlich als er von den Toten auferstand, in den Himmel vor und zu Rechten des Vaters sitzt. Er hat jetzt die Autorität über alles, aber er hat es, hier ist wieder der Punkt, im Einklang mit seinem himmlischen Vater. Das ist immer wieder der Punkt. Zu der Zeit, wie der Vater es gibt. Und nicht zu dieser Zeit und nicht unabhängig von seinem Vater. Hier ist es immer dasselbe bei den Versuchungen. Ja, der Teufel will ihn rauskicken aus der Gehorsamsbeziehung gegenüber dem himmlischen Vater. Und Jesus kann warten, wann es dran ist. Und dann hat er es ewig. Hier hätte ihm der Teufel etwas gegeben. Manche fragen sich vielleicht, hä, kann der Teufel das überhaupt? Ja, ist nicht mehr viel Zeit, aber Paulus hat mal gesagt, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist. Also der Teufel hat schon Einfluss in dieser Welt. Und hier, das war jetzt kein so, hallo Jesus, ich erzähl dir mal was, aber das kann ich dir gar nicht geben, dann wäre das gar keine Versuchung gewesen. Das war eine Versuchung für Jesus, eine schwere Versuchung. Also der Teufel hätte zu dem Zeitpunkt ihm Autorität geben können, weil er der Gott dieser Welt ist. Und wenn wir nur kurz darüber nachdenken, was machen heutzutage Menschen oder was haben Menschen schon gemacht, um Autorität und Einfluss zu bekommen, bis hin zu dem Teufel die Seele verkaufen. Hört sehr gruselig an, aber es gibt so Dinge und es gibt Menschen, die dann großen Einfluss bekommen haben und dann irgendwann natürlich kommt das Kleingedruckte, dann zerstört sich ihr Leben komplett, weil es vom Teufel kam. Aber Jesus ist hier natürlich unser Vorbild und er sagt Nein dazu. Er sagt Nein. Nein, ich werde nur tun, was der Vater im Himmel mir sagt. Und zu seinem Zeitpunkt so, wie ist es mit dir? Willst du Einfluss haben? Beeinflusst du manchmal andere Menschen? Willst du gerne Einfluss? Ich glaube, manche sagen so, nö, das brauche ich alles nicht. Kannst mal ehrlich ein bisschen überlegen, wo willst du Einfluss haben, Autorität haben? Autorität haben zu wollen, ist per se nicht Sünde. Einfluss haben zu wollen, per se, ist nicht Sünde. Es ist nur die Frage, ist es im Einklang mit dem himmlischen Vater? Es ist immer dasselbe. Und kannst du es aushalten, wenn du mal nicht Einfluss hast? Oder musst du dann manipulieren? Schlechtes Gewissen machen? Hintenrum Einfluss kriegen? Könnt ihr mal drüber nachdenken. Und letztlich komme ich auf den Punkt und der Heilige Geist muss sowieso jetzt weiter predigen. Ich höre jetzt auf, ich werde noch beten. Aber der Heilige Geist wird weiter predigen in deinem Leben, in deinem Herzen. Und nimm das, was dich angesprochen hat heute und das bearbeite zusammen mit dem Heiligen Geist und lass dich da weiter verwandeln, Jesus immer ähnlicher zu werden. Es war nicht alles heute für dich, sondern das, was für dich war, das nimm mit. Und lass dich dann weiter verwandeln, immer mehr in das Bild von Jesus. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns Jesus geschenkt hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du dich uns geschenkt hast und dass du zum Beispiel in diesen 40 Tagen in der Wüste standhaft geblieben bist und gehorsam geblieben bist. Und dem Vater weiter vertraut hast und nicht hereingefallen bist auf diese extremen Herausforderungen, wo man dich aus der Bahn werfen wollte. Danke, Jesus. Und diesen Gehorsam hast du gelebt, ja, bis zum Kreuz. Und nun bist du der König und der Herr. Und wir dürfen Anteil haben an dir. Und wir wollen unseren Weg genauso gehen wie du. Vergib uns Ungehorsam. Vergib uns Dinge, die wir uns selbst genommen haben und helf uns zu lernen, dir zu vertrauen. Danke, dass wir bei dir frei sind. Mehr Freiheit gibt's nicht als bei dir. Danke, Herr. Amen.